Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
G'day zu unserer ersten Australien-Folge heute. Wir hatten ja gerade schon ein kleines Malheur, dass wir hier einfach die Aufnahme gestartet haben.
Ich entschuldige
die aber
mich für alles.
Nicht gelaufen hat irgendwie. Das ist ein bisschen schade, aber jetzt kann man halt umso besser nochmal in diese Folge rein.
Ja, wir müssen trotzdem kurz einführen, wie wir hier sitzen, ja? Also Anna sitzt auf dem Boden. Anna ist irgendwie ist eh schon Kopf, 3-4 Köpfe kleiner als Timo. Jetzt ist sie auch noch 1,5 Köpfe kleiner als ich. Weil sie auf dem Boden sitzt. Wir beiden sitzen hier auf dem Sofa.
Ja, ist eigentlich
bequem.
Wir haben
auch nachher extrem Rücken, so schief, wie wir hier sitzen.
Ah, ist aber egal.
Da bin ich wahrscheinlich besser dran auf dem Boden. Also ich sitze relativ gerade.
Ich habe schon überlegt, ob ich mich auf dem Boden setzen soll, aber es ist halt, weiß nicht, wie ich mich hier jetzt hinsetzen soll.
Ich mag den Boden, ich weiß nicht, Leute.
Ja, der ist ja auch bequem, aber mir wäre es zu kalt auf Dauer.
Zu kalt? Nein, zu kalt
nicht. Ich sitze immer auf dem Boden. Ich weiß nicht, das musst du auch wirklich überall, wo du zu Besuch bist oder auf einer Party bist, musst du erklären. Nein, ich brauche wirklich keinen Stuhl, ich sitze gerne auf dem Boden. Das ist einfach so. Lasst mich einfach mein Ding machen.
Genau. Soll ich das jetzt auch testen?
Mich auf den Boden? Nee. Also ihr hört schon, wir sind diesmal nicht im Studio und auch nicht bei Anna, sondern diesmal sind wir bei Leon zu Hause.
Ja, ich komme nicht raus.
Tja.
Wir schieben leicht den Tisch. Kann ich die Beine so unter den Tisch? Das wird schwierig auch.
Das ist alles okay, werden gerade Möbel gerückt.
Einmal ein ganzer Umzug. Nee, ja, ich muss dieses Mal.
Ich merke meinen Rücken, deswegen ist es nicht so ganz so schwer.
Ja, Opa, dann bleib doch lieber sitzen.
Halt das Mikro einfach nach oben so. Ja, halt es einfach fest.
Ich glaube, das hört man, oder? Hört man das? Oh, das geht ja sogar. Ich dachte, das ist vom Sound schlimmer.
Das geht wirklich.
Na, okay, wunderbar.
Ja, so ist gut. Nee,
also dieses Mal, Leute, muss ich den Schnief-Disclaimer vorschieben übrigens, weil böse Baumpollen haben mich angefallen und immer wenn die Bäume anfangen, sich fortpflanzen zu wollen, dann krepiere ich einfach, weswegen ich mich jetzt so anhöre, ihr müsst leider damit leben.
Baumpollen?
Mhm.
Gegen was bist du alles allergisch?
Ich zähle lieber auf, gegen was ich nicht allergisch bin.
Okay,
Moorleichen zum Beispiel.
Moorleichen, ja. Oder gegen Nachtwächter, die Peter Shaw heißen.
Ja, Peter the Schisser Shaw, auf einmal als Nachtwächter.
Kann man sich auch nicht vorstellen. Ihr habt schon gemerkt, wir sprechen über den Schrecken aus dem Moor. Nach einer ganz wilden Runde Uno, gern auch mal Timo genannt. Wenn er wieder Anna die ganzen +2 Karten zu einer +6 Karte verwandelt oder so, das ist immer.
Ich habe am Ende nur noch gezogen, das war ganz wild, wirklich.
Da kommt ihr auch irgendwie nicht drüber weg, habe ich das Gefühl. Da seid ihr sehr nachtragend.
Nee. Ja, sind wir auch. Wir müssen ja auch mal Prioritäten setzen.
Das ist aber nicht gut fürs Herz.
Ach, das geht.
Mein Puls ist eh immer schon zu hoch gewesen. Aber mein Blutdruck trotzdem zu niedrig. Also so schlimm kann es nicht sein.
Ja, das ist durch. Immerhin. Können wir mal kurz festhalten, dass wir jetzt eine ganz krasse Theorie aufstellen können, warum Anna den dritten Detektiv am besten findet. Das fällt mir jetzt gerade auf. Guck dir Anna mal an.
Ich bin gespannt. Hilf mir auf die Sprünge.
Guck die anderen mal an. Jetzt überleg mal kurz. Du hast 10 Sekunden Zeit.
Oh.
Ich glaube, Anna hat es verstanden.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Ja. Oh Gott, das Mikro wird locker. Timo, hallo. Anna kann nicht mehr den größeren Wink mit dem Zaunpfahl
Haare
machen.
Oder was?
Sag mal, bist du so schwer vom Begriff oder was?
Ja.
Hallo, rot.
Ach so.
Das hat aber lange gedauert.
Hat mich schön in den Fragezeichenfarben hier. Ich mag meine roten Haare auch deutlich lieber. Das ist gefärbtes Rot, aber ich mag meine roten Haare deutlich lieber als mein normalen.
Also siehst du ja eigentlich immer aus.
Ja, das ist tatsächlich wild, weil das war ich vom Studium eine lange Zeit lang gar nicht. Ihr kennt mich nur so, aber das ist tatsächlich eigentlich eine Neuerung.
Wie sehen deine Haare denn normalerweise aus?
Die sind so dunkelblond mit einem bisschen Naturrotstich eigentlich.
Dunkelblond?
Mhm.
Das passt gar nicht in meinen Kopf rein.
das ist gerade so lustig. Wild.
Das ist so unfassbar lustig. Ich habe Anfang des Studiums die Brille bekommen und meine Haare anders gefärbt. Und
nein,
ihr kennt mich jetzt
vorher
nur
auch
so.
Keine Brille?
Ich hatte vorher keine Brille.
Oha.
Ich hatte wirklich so 2-3 Monate
neuer
vorher
Mensch seit dem Studio.
Ja, wirklich. Und alle meine anderen Freunde sind so, boah, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Und ihr so, hey, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Das ist so lustig.
Sieht aber gut aus. Kann man das.
Danke.
Alter Charmeur.
Was denn? Ist doch Fakt. Also ich meine, ich kann es mir jetzt anders auch nicht sagen, ob es jetzt besser aussieht oder nicht, wenn ich keine Alternativen
gut,
dazu kenne.
Stimmt.
Aber
naja, rote Haare, ich darf jetzt auf jeden Fall noch mehr Bob sein als vorher.
Ja, da hast du recht.
Ich glaube, eure Diskussion kann offiziell beendet werden.
Okay.
Ja, da waren wir uns auch
schon einig. Anna hat offiziell gewonnen. Allein schon, weil sie in Uno leiden musste.
Oh.
Trostpreis. Ich darf Bob sein.
ist die Frage, ob das für dich Trostpreis ist oder nicht eigentlich der Hauptgewinn.
Das ist ja Definitionssache. Ich finde das super. Dafür ziehe ich auch gerne nochmal ein paar Karten in UNO.
Timo, dafür bist du der Nachtwächter?
Dafür bin ich Nachtwächter.
Im Museum, im Statman Museum.
Spannender Job.
Ja, du würdest sie auch nicht in die Hose machen und dich verbarrikadieren.
Ja.
Aber lass uns in die Folge einsteigen. In die Folge Schrecken aus dem Moor.
Unsere erste Australien-Folge. Die nicht in Australien spielt.
Gibt es noch mehrere?
Es gibt ja noch den lachenden Schatten, ist ja auch prinzipiell so ein bisschen Australien-mäßig.
Aber nicht so krass wie die.
Nee, das ist schon hier die Extreme.
Ich dachte, du kommst jetzt mit so einer richtig krassen Australien-Folge.
Nee, noch. Leider nicht.
Also sonst kenne ich viele Indien-Folgen.
Ja gut, Indien.
Indien kommt so ein paar Mal drin vor.
Aber Australien ist schon echt unterrepräsentativ.
Ist so, ne?
Ja.
Ich bin schon wieder, wir müssen nochmal... Bevor wir jetzt einsteigen, das habe ich ja eben gesagt, bevor wir die Folge gestartet haben, was ich mit euch besprechen wollte. Und zwar hat Timo mir gestern einen Post geschickt, deswegen hat Anne sich auch gerade angeguckt. Erklär mal, Timo.
Oh Gott, jetzt lösen wir wahrscheinlich hier eine riesige Justus-Jonas-Verschwörung mit aus.
Aber es ist ein Podcast, in dem wir über drei Fragezeichen reden sollen, uns gewisses Feedback von gewissen Dingen, nicht Menschen, Dingen geflüstert hat, wir sollen weniger zusammenfassen. Was ich für eine große Lüge halte.
Ja, das können wir auch leider nicht. Tut mir leid an alle, die das jetzt gerne sich erhoffen oder wünschen würden.
Dann sind die Folgen nur noch 30 Minuten
lang. Ja, das ist so kurz. Will man ja auch nicht. Ist ja langweilig.
So, jetzt erklär mal.
Also, jetzt muss ich erstmal ausholen. Es war gestern, als ich mal so ein bisschen über...
Gestern, es war spät. Timo hat durch Social Media gescrollt.
Naja, spät. Es war halt 15 Uhr. Ich saß in der S-Bahn, hatte sonst nichts zu tun. Hab durch Instagram gescrollt. Dann habe ich dann zufällig die Seite von Kari Erlhoff gefunden. Und Kari Erlhoff, die Autorin der drei Fragezeichen, hat 10 Punkte genannt, die im Buch stehen, aber nicht im Hörspiel drin sind.
Ach, das war auch noch von der Autorin?
Ja, das ist ja wirklich dann offiziell quasi. Ja, und da waren halt dann unter anderem, der letzte der 10 Punkte war, die Theorie, dass Justus Eltern über Umwege miteinander schon auch biologisch verwandt sind und deswegen Cousin und Cousine sind. Weil die Großeltern von Justus Jonas Geschwister sein sollen.
Das ist so cringe einfach. Warum muss man sowas überhaupt aufmachen?
Jetzt ist die Bombe geplatzt.
Also
ich kann das aber auch, glaube ich, erklären. Das liegt eigentlich nur einem Fehler von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer.
Ja,
das ist ja eigentlich nur ein Zitat aus Fußballgangster, wo halt gesagt wird, dass die Mutter von Justus einen Bruder hat und der ist, wie hieß der, der Vater von Jimboy?
Warte.
Bernie oder Dernie?
Irgendwie so.
Ja, jedenfalls. Und die sind beide irgendwie noch mit Onkel Titus verwandt. Und das passt ja nicht, weil Onkel Titus heißt ja mit Nachnamen Jonas. Und Jimboy heißt mit Nachnamen auch Jonas. Das heißt, das passt halt gleich, dass dann die Mutter auch dabei ist.
Müsste es der Bruder von Onkel Titus halt gewesen sein, müsste es väterlicherseits gewesen sein.
Ja, und die Mutter ist halt nicht mit denen verwandt, weil das geht nicht. Weil sonst würde Justus ja nicht mit Nachnamen Jonas heißen, hätte ja einen anderen Namen.
Naja gut, theoretisch.
Ja, die Eltern von Justus waren verheiratet, aber wenn seine Mutter Jonas hieß und sein Vater nicht, dann müsste Justus den Namen seines Vaters haben.
Nicht zwingend, du kannst auch sagen, ich möchte gerne, dass mein Kind den Namen der Mutter hat.
Hallo USA, 1990er.
Es ist aber sowieso so, weil wenn man dann auf den Kelch des Schicksals guckt, ja, heißt Justus Mutter Abernathy.
Genau.
Das heißt, spätestens da ist es auf jeden Fall dann...
offensichtlich, dass es ein Fehler ist.
Genau. Ja, beziehungsweise vielleicht haben die halt auch da den Fehler gemacht. Da haben sie es auf jeden Fall zu einem endgültigen Mysterium gemacht, den Kelch des Schicksals.
Moment, die Verwandtschaftsverhältnisse habe ich mir auch notiert hier in unserem Chat.
Alter.
Ich habe sie erklärt, ja, deswegen.
Timo hat aber auch alles nochmal genau ausgeführt für mich. Das war sehr sympathisch.
Du warst halt wirklich mit am Boden zerstört, als du das gesehen hast. Da konnte ich nicht verstehen lassen.
Ich identifiziere mich ja auch als Justus Jonas. Also es fühlt sich irgendwie falsch an, wenn meine Großeltern Geschwister sind.
Also war scheinbar so, laut dieser Erklärung, dass Justus' Mutter einen Vater hat und dieser Vater ist der Großonkel von Onkel Titus. Und Titus ist ja der Bruder von Justus' Vater.
Hä, dann haben die ja die gleichen Eltern.
Ja, das ist halt alles irgendwie ein bisschen verschroben.
Wobei, aber dann muss es, wenn das aber zum Beispiel ein Stiefvater von dem einen ist, dann ist es ja nicht zwingend so, dass die biologisch verwandt sind.
Ich glaube, das ist alles biologisch. Da gibt es keine Stiefväter. Da gibt es halt nur halb
Dingsbums. Aber mach nochmal auf. Das muss ich jetzt nochmal kurz zu Ende durchdenken.
Ja.
Was hast du jetzt gesagt? Der Vater von der Mutter ist der Vater von Onkel Titus?
Nee. Justus' Mutter hat einen Vater und dieser Vater ist der Großonkel von Onkel Titus.
Ach so, dann okay, weil sonst ist das ein bisschen, weil wenn das der Vater gewesen
wäre. Nein, das wäre ja noch schlimmer.
Ich wollte gerade sagen, also, dann wären Justus' Elterngeschwister.
Moment, Kari Erhoff hat auch...
Diese Diskussion ist ganz schlimm.
Kari Erhoff hat ja auch geschrieben, Jimboys Vater, in Klammern Dörny, ist ein eheliches Kind, das Opa Jonas I mit einer Frau in Chicago hatte. Justus' Mutter, ihre Schwester und deren Bruder Percival sind uneheliche Kinder von Opa Jonas I und dessen Geliebter aus Carmine Falls. Und in Familie Jonas I sind dann alle mehr oder weniger kriminell, während der andere Jonas-Opa, Jonas II, in Rocky Beach Titus und Julius großzog.
Aber dann sind die doch nicht blutsverwandt oder und biologisch verwandt.
Ja, doch, weil der eine dann ja alle Frauen irgendwie verführt hat. Das heißt, alles läuft ja bei diesem einen Typen, dem einen Jonas zusammen.
Ich check's nicht.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vor so 3 Minuten oder so angefangen, mir diesen Baum im Kopf auszumalen, wie deren Stammbaum aussieht. Ich bin so bis zur 2. Generation gekommen, habe danach dann auch einfach abgeschaltet, weil also das ist ja mal komplett durchwachsen.
Kann das mal bitte irgendein Autor auflösen, vernünftig?
Wir hätten gerne in den nächsten 3 Fragezeichen-Büchern vorne so einen Stammbaum. So wie sonst bei den ganzen Fantasy-Büchern so eine Karte ist oder manchmal auch einen Stammbaum, hätten wir gerne den Stammbaum des Justus Jonas bis mindestens in die 7. Generation, damit man das auch vernünftig nachvollziehen kann.
Wir dürfen nicht zu weit gehen, weil irgendwo war ja einer von seinen ganz älteren Vorfahren, war doch Bankräuber im Wilden Westen.
Stimmt, wo kam auch. Das denn nochmal?
Das war eine Kurzgeschichte.
Ja gut, die zählen ja eigentlich eh nicht rein.
Der ist doch als Zeitreisender mit Justus in die Vergangenheit gereist, weil der Typ war in Rocky Beach in der Zeit, wo Justus, Peter und Bob gelebt haben, eine Bank überfallen als Zeitreisender.
Das war doch der Zeitgeist.
Nee.
Oder? Oder Geisterlampe?
Eins von beiden.
Okay.
Auf jeden Fall ist er dann in die Vergangenheit gereist mit Justus, weil der hatte nämlich keine Kinder und damit würde Justus nicht existieren. Und dann hat Justus den dazu gebracht, ein Kind zu kriegen.
Ach, okay.
Oder Kinder, ich weiß es nicht, damit auf jeden Fall Justus dann. Ja, ganz wild. Aber es ist halt auch einfach außerhalb des Kanons, weil es Kurzgeschichten sind. Aber jetzt sind wir komplett abgedriftet.
Ich habe jetzt noch das Zitat, auf das sich Kari Erhoff bezieht. Dann wird es auch deutlicher, wie die Verwandtschaft ist. Also aus dem Buch Fußballgangster, das ist das Zitat. Seine Mutter, also Justus Mutter und Jimboys Vater, hatten einen gemeinsamen Vater, der wiederum ein Bruder von Onkel Titus Vater war. Das ist halt das Hauptzitat, weil Justus' Mutter keine Jonas war.
Und das ist ein schon. Zitat.
Das ist ein Zitat. Da hat sich einfach Brigitte Johanna Henkel-Weithofer vertan.
Aber hat sie sich vertan oder wollte sie eigentlich einfach nur... Nee, also es kann ja einfach sein, dass sie wollte, dass die Mutter von Titus, also dass Justus' Mutter die Schwester von Titus ist. Und irgendwer
das,
anders dann...
Ich glaube, André Marx hat das dann im leeren Grab so geändert.
Falschung gemacht.
Genau, dann war es vielleicht auch ein Fehler von Marx. Wäre mal spannend rauszufinden.
Wir sind da was ganz Großem auf der Spur, Leute.
Justus Jonas Verschwörung.
Habt ihr dazu irgendwelche Kommentare oder Meinungen? Seid ihr jetzt auch komplett verstört, wie wir alle hier? Schickt uns gerne Kommentare, entweder auf Spotify oder wo ihr eure Folge hört, bei eurem Broadcaster des Vertrauens. Kommentiert eure Meinung dazu. Es gibt immer überall irgendwo Geräusche. Alternative wäre, ihr schreibt uns und folgt uns auf unserem Social Media Account, Verstärker Podcast, und kommentiert da auch. Ja.
Folgen, liken und teilen und auch jederzeit gerne reinhören.
Und wenn ihr Kritik habt, immer bei Timo ablassen, mobbt ihn, seid gemein zu ihm, er hat es durchs Uno-Spielen verdient.
Ach Quatsch, die mögen mich alle.
Hoffst ja. du?
Weiß ich.
Wir können auch nochmal kurz erwähnen, wir haben coole Insta-Kategorien, wo wir uns Dinge visualisiert haben, zum Beispiel von den Folgen. Also lohnt sich auf jeden Fall mal kurz drüber zu gucken, wenn ihr wollt.
Lohnt sich
auf jeden
immer.
Fall.
Auch unabhängig der Insta-Kategorien, lohnt sich immer.
Aber die sind schon besonders gut, da haben wir schon kreative Arbeit geleistet.
Da haben wir schon ein paar Gehirnzellen rein investiert. Wer braucht schon Uni, wenn man halt auch Podcast-Invest machen kann?
Ja, ja.
Darf jetzt hoffentlich kein
Problem sein. Okay.
Und damit werden wir groß, wir brauchen nie wieder arbeiten, juhu.
So, genug des Eigenlobs, die Frage ist, was machen wir jetzt? Am besten wieder rein in die Folge.
Ja, genau.
Also eigentlich anfangen.
Wir sind eigentlich im Museum und Peter ist super angetan von diesem Leistenkrokodil. Er schildert das auch ehrlich, als hätte er es mit seinen eigenen Händen gefangen. Ich finde das viel zu gut, wie sehr er sich über dieses Krokodil freut.
Er ist einfach stolz auf seinen Arbeitsplatz.
Mhm, merkt man.
Kann auch sein, weil, wie vielleicht auch manche wissen, Statman Museum, der Name klingelt hoffentlich bei euch.
Wenn nicht, hört nochmal Folge Nacht in Angst.
Wirklich gute Folge.
Und zwar lohnt bevor sich. Ihr Erschrecken aus dem Moor hört. Nein, ihr könnt es ruhig auch andersrum hören.
Aber, nee, hört aber euch die Folge wär ganz an. Gut.
Weil es gibt auch sehr viel, in Schrecken aus dem Moor gibt es sehr viel Anspielungen auf die Folge Nacht in Angst. Und ich habe mir notiert, Peter ist der Lustigste. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Ja.
Und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ich finde, in der Folge muss man wieder eindeutig sagen, ja, es ist halt auch einfach ein Fakt.
Ja, ich muss auch gleich mal gucken. So im Verlaufe der Zeit habe ich mir auch zwischendurch mal rausgeschrieben, warum ich Peter am lustigsten finde, weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
Der eigentliche Peter am besten analysieren sollte, der hat Peter wieder nicht auf dem Schirm gehabt.
Sowas.
Och, naja, im Buch kam das jetzt nicht so rüber.
Ja gut, es ist auch, wahrscheinlich sind die sogar, eventuell sind diese Witze ja sogar improvisiert und sind gar nicht im Buch oder so drin. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
In dem Hörspiel fängt es damit an, ich habe es gerade wieder gefunden, dass er den Witz macht, dass die anderen beiden, das, also Bob und Justus, die Fenster putzen müssen am nächsten Tag dafür, dass sie jetzt nachts mit im Museum sein dürfen.
Ja, das war auch im Buch.
Das finde ich halt auch leider irgendwie lustig.
Es wäre schon irgendwie so auch generell witzig gewesen, wenn die da am nächsten Morgen einfach dann um 8 Uhr auf der Matte stehen müssten und einfach die Fenster schrubben müssten. Vor allem die beiden gucken ihn, also so stelle ich mir das vor, die gucken ihn so an, Kinnlade kippt runter und die so, was zur Hölle hast du mit dem abgesprochen? Auf gar keinen Fall. Das hast du nicht getan. Und dann, ja, natürlich nur ein Witz, aber fand ich ein bisschen lustig. Ein bisschen sehr lustig sogar. Es ist der Stuart-Raum, Australien-Raum, wie auch immer wir ihn nennen wollen.
Peter hat gefühlt das ganze Geschichtsbuch auswendig gelernt.
Aber Justus ist trotzdem besserwisserisch,
ja,
wie immer.
Muss ja auch sein, ist der Anführer.
Was mir auffällt, es gibt ja keine Kantine in dem Museum.
Kantine?
Eigentlich gibt es immer, früher oder später, irgendwo was, wo die sich zum Futtern hinsetzen.
Das stimmt.
Also am Ende kommt Pizza, aber
ja, gut.
Diese Folge
da sind
ist sowieso
nicht.
Durchzogen davon, dass alle die ganze Zeit futtern.
Ja.
Oder futtern wollen vielmehr.
Wollen, aber trotzdem überall rumgehetzt werden.
Genau, und das Eis und alles eigentlich.
Es geht um Essen.
Ja.
Eigentlich geht es um keine Moorleichen, es geht um Essen.
Nee. Und um umfallende Mülleimer, wie wir jetzt in der nächsten Szene dann sehen.
Ja, erklär mal.
Ja, auf einmal fällt ein Mülleimer um, was halt im Museum nachts so passiert, wenn da niemand drin ist.
Niemand drin sein sollte.
Ja, offiziell niemand drin ist, aber trotzdem fällt ein Mülleimer um.
Naja, und Peter?
Da fängt es dann an, dass Peter halt keinen Bock mehr hat.
Genau.
Es ist der erste Abend von ihm als Nachtwächter, muss man vielleicht noch
fairerweise
sagen. Also er ist wirklich, ja, noch nicht so geübt in dem, was er tut.
Ja, und dann fängt dieses gruselige Stöhnen ja schon an und dann kommt eine Beschreibung von der Moorleiche durch den Erzähler und ich finde, da gehört ein FSK dran, weil wenn Kinder, die eine halbwegs gute Fantasie haben, sich diese Beschreibung vorstellen mit dem Mund, der in Fetzen hängt und diesem verzerrten Schreien und der Arm und dann, dass die so komisch auch so den Kopf verdreht hat und alles so verdreht ist. Ey Leute, das ist nichts für Kinder, glaube ich.
Aber das Cover noch recht harmlos gegen. Ich meine, da sieht man ja leider gar nichts.
Wie finden wir das Cover?
Ich mag das Cover.
Ich mag auch.
Das Cover richtig gerne.
Es ist zwar keine richtige Szene aus dem Buch, aber es ist trotzdem gelungen.
Eben, ich finde es auch gut, aber es passt halt nicht so ganz zum Hörspiel.
Also es ist ja dieses mit dem Baum, der so ein bisschen in dieses Moor reinragt,
ja.
Und dann sieht man da diesen Schatten von der Moorleiche.
Das ist vielleicht die Vorgeschichte, als das noch ein Mensch war, der dann da versunken ist.
Ja, und irgendwie so ein Mond und so ein paar Krähen, glaube ich. Also es ist schon sehr cool.
Ja.
Ich mag auch dieses
Gutes
Mal die Farben.
Ja.
Die passen auch einfach zu dieser Stimmung.
Ja, finde ich auch.
So düster, horrormäßig, das ist einfach gut,
kann
das ist gelungen.
Dreh mal um. Da oben ist noch ein Bild. Was ist das für eins?
Das ist ja immer.
Ist das reingezoomt oder ist das?
Ja, ein das ist mal rein. Nee, das ist mal reingezoomt.
Also die beiden gucken sich das Buch an übrigens.
Hat man früher so gemacht.
Timo hat ja wieder das Buch gelesen.
Ja, klar.
Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt.
Wir haben ein Hörspiel gehört und Timo hat das Buch gelesen und das schauen die beiden sich gerade an.
Danke, dass du kurz beschreibst.
Ja. Ist ja ein schönes Buch, das kann man sich ja gut angucken.
Du solltest Sportkommentator werden, du musst kommentieren dann alles, was passiert.
Da sehe ich mich auf jeden Fall. Da brauche ich auch eine bessere Brille.
Welche Nummer ist das da? 27 oder 21?
Wirklich so. Nee, ich habe mir das von den drei Fragezeichen abgeguckt. Man muss ja manchmal auch einfach narraten, was man so sieht. Und das ist ja wichtig auch, um alles
mitzunehmen. Ja, klar. Sprachliches Spielen.
Mhm. Fällt auch manchmal gar nicht auf, wenn die das
machen. Nee.
Wirklich, ich sitze da immer so und bin dann so, ah, danke Bob, gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Die Flasche nehme ich mit, sage ich nur.
Genau.
Naja. Oder sehr lieb, danke. Oh, das war sehr lecker. Nochmal, muss immer nochmal erwähnt werden. ja, wir waren bei den unheimlichen Sounds und dann kommst du zur Beschreibung der Moorleiche.
Genau. Und also jetzt mal ehrlich, Leute, nichts für Kinder. Macht dann Warning vor oder so oder umschreibt es nochmal anders. Das ist schon wirklich krass. Also ich mag ja so ein bisschen so Horror, aber ich glaube, hätte ich die Folge gehört mit so, keine Ahnung, zwischen 6 und 10, irgendwie, boah.
Du hast als erste Folge das Hexenhandy gehört. Du brauchst hier nichts
erzählen.
Da
darfst du nichts mehr sagen.
Es kann nichts schlimmer sein.
Aber diese Beschreibung, die kickt schon, finde ich.
Aber die ist doch nicht schlimmer als das Hexenhandy.
Ja. Vom Vibe her, die ganze Folge ist dann natürlich wieder gelockerter, aber irgendwie
ja,
so.
Ja, schon.
Boah, ich glaube, als Kind, wenn ich mir das so wirklich richtig vorgestellt hätte.
Ich glaube, mir wäre das egal gewesen. Mir ging es immer um diese Atmosphäre und was da so passiert. Wie jetzt irgendwas aussieht, das war mir eigentlich schon immer egal.
Timo hat sich das einfach nie bildlich vorgestellt. Timo hat nur gelesen.
Es gibt auch Menschen, die können das einfach gar nicht. Das ist auch interessant.
Das ist aber auch traurig.
Ja, die lesen Sachen und können sich das nicht vorstellen.
Das ist ehrlich schade.
Das ist wirklich schade.
Weil da ist so viel Potenzial, auch beim Hören, ist ja auch so viel Potenzial da drin. Gerade weil so Szenen ja auch immer sehr ausführlich beschrieben werden. Also ich habe immer ein Bild vor Auge.
Ja.
So, man hat immer so ein...
Betreffende Personen fühlen sich jetzt angesprochen. weil das war mir nämlich auch neu, das Phänomen. Das ist mir... also da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Hast du das erzählt bekommen oder
ja,
was?
Ja, Simon kann sich keine Sachen vorstellen.
Oh, krass.
Wenn er Dinge liest.
Der Arme.
Ja, voll scheiße, ne?
Traurig.
Ist richtig scheiße.
Grüße gehen raus übrigens.
Zumindest, also ich habe das Gefühl, das geht schon so zu einem gewissen Punkt, wenn man wirklich das krass beschrieben bekommt. Aber wenn ich jetzt sage, oh, stell dir mal das und das vor, wie das aussehen würde, da und damit zusammen, da ist schon Schluss.
Krass. Also wenn ich mir jetzt, also wenn da jetzt steht und dann ein Apfel beschrieben wird, der da irgendwo auf dem Tisch liegt, kann er sich das nicht vorstellen, dass da der Apfel auf dem Tisch liegt.
Also ich glaube, wir müssen ihn nochmal selber fragen, aber es kommt auf jeden Fall drauf an, wie gut das beschrieben ist. Ja.
Krass. Hey, Gott, ich habe heute mal wirklich Wortfindungsstörung.
Du machst irgendwas.
Ich interpretiere da ja auch immer noch viel rein. Also,
ja.
Also wenn das grob beschrieben ist, dann male ich mir das ja selber aus.
Ja.
Krass. Ne, finde ich spannend. Okay, die Moorleiche ist also sehr gruselig und macht weiterhin unheimliche Sounds, was dazu führt, dass Peter richtig Schiss bekommt.
Tja.
Und aber sich in mal, der Sicherheitszentrale einschließen will.
Genau. Erstmal gucken sie nämlich aber Überwachungskameras an.
Nee. Erst schließen sie sich ein.
Nee, erst Kamera und dann kommt ein Kratzen an der Tür, weil die Moorleiche dann G'day sagen will.
Echt, stimmt.
Ja, die sind im Keller. Und im Keller hören sie dann aber wieder das Gestöhne und Peter möchte erst gucken, dann kommt das aber näher und dann kriegt er voll Schiss und schließt sich halt
dann
ein.
Dann wird an der Tür rumgerappelt.
Ja.
Zitat kann ich nicht komplett wiedergeben, aber ich habe mir aufgeschrieben, Peter will alle anrufen.
Ja, genau.
Weil er sagt, die Nationalgarde. Einer hat er gesagt, ach nee, die doch
nicht. Heilsarmee,
ach nee, doch nicht. Aber alle anderen schon. Also ich glaube, das fehlt nur noch, dass da der amerikanische Präsident noch an den Tanz kommt. Das hätte
es endet aber damit, dass er wirklich nur Chandler ruft eigentlich. Nee, und der dann seinen Sekretär.
Gut, die beiden Gehilfen da noch.
Man muss auch sagen, ich fand die Szene sehr lustig, als sie mit Chandler gesprochen haben, weil Peter total aufgeregt ist, erzählt und dann sagt Bob, ach, gib mir mal den Hörer. Ja, Mr. Chandler, das stimmt wirklich. Und dann reißt Peter mit Handy wieder aus der Hand. Ja, Mr. Chandler, kommen Sie jetzt schnell. Und ich denke mir, der hört das Telefon und denkt sich, was zur Hölle, ich habe gerade eine Stunde geschlafen, nervt mich alle nicht.
Aber warum schläft er um 11 Uhr abends schon?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Am Anfang war nämlich nicht klar, dass es erst 11 Uhr
ja,
abends ist.
Ja, aber das wurde dann später gesagt.
Und ich habe mir an dem Punkt nämlich noch aufgeschrieben, sag mal, warum geht Chandler so schnell an sein Handy, wenn wir da wirklich so mitten in der Nacht haben, irgendwie Nachtschicht, halb zwei.
Er hat
zwei.
Einfach nicht geschlafen, ne?
Aber es ist erst 11 und um 11 Uhr schläft man vielleicht noch nicht. Aber ich fand trotzdem, dass er wirklich schnell am Hörer war.
Es soll also Menschen geben, die schon um 9:30 schlafen gehen.
Seltsam.
Habe ich auch gehört.
Das kann ich nicht.
Ich
überhaupt
auch
nicht.
Nee,
ja, du bist auch special, oder? Geht das jetzt noch, oder wenn du schon gestern wieder einfach eingepennt bist, geht das, dass du noch nachts wach bleibst, oder?
Ich werde dann entweder wieder wach
oder, scheiße,
ich penne vorher nur so ein bisschen, sodass ich so leicht anträume und dann bin ich auch wieder wach.
Und dann wird es auch wieder 2 Uhr nachts.
Ja, genau.
Läuft.
Ja.
Denn dann kommt aber Chandler auch, es dauert zwar noch ein bisschen, bis er kommt, aber auch die Moorleiche macht weiterhin krasse Sounds vorher.
Oh ja.
Und plötzlich, wie aus dem Nichts,
ist sie verschwunden.
Da. Ist sie weg und Chandler ist da.
Und das wird, glaube ich, am Ende auch nicht aufgelöst, wohin dieser Einbrecher, Moorleiche, was auch immer, wo der hin verschwunden ist, oder?
Nicht.
Weil, also ich meine, der kratzt die ganze Zeit an der Tür und auf einmal steht da Chandler und das ist irgendwie ein nahtloser Übergang und ich frage mich die ganze Zeit, wohin ist er denn?
Da
überlege gerade,
ich gleich eine Antwort.
Ist der nicht einfach, gehört er vielleicht zu der Truppe da, die am Ende Weil er bringt
zu den
ja,
Helfern?
Ja.
Nee, ich nicht. Tut er auch nicht.
Okay, spannend.
Ich sag Leisten, Krokodil, was lösen wir alles später
oh.
auf.
Oho.
Nee, da war die Moorleiche drin.
Ja, ja, aber da kommen wir später noch zu.
Und bin Chandler spannend. Guckt sich jetzt halt auch die Aufnahmen an, da sind wir ja gerade eigentlich noch in dem Raum.
Ja.
Und er sagt dann so, ja, eigentlich kann das ja auch jeder wissen, der mal bei uns zu Besuch war, wo die Kameras hinzeigen.
Außerdem, die schwenken ja auch, das heißt, sie haben ja nichts jetzt ja. die ganze Zeit im Blick.
Kann sich das genau merken, was dazu führt, dass es nicht einfacher macht. Und der Umwurf vom Eimer wurde zum Beispiel nicht gezeigt und so weiter. Also man, ja, es ist schwierig. Die suchen dann das ganze Museum ab, finden aber niemanden. Was dazu führt, dass es irgendwie ein bisschen unbefriedigend ist. Und Justus, Mr. Chandler, anbietet zu helfen.
Der aber erst gar nicht so erbaut ist. Also er ist so ein bisschen, er kennt dann die drei Fragezeichen wieder aus irgendwie Erzählungen oder so oder aus Artikeln.
Nee, die haben immer seinen Posten da gebracht. Wenn
ich
man
fand
so
es aber trotzdem enttäuschend, wie wenig er
ja,
von ihm wusste,
uncool.
Wie wenig Interesse er daran hatte, was die eigentlich Krasses für dieses Museum geleistet haben.
Und er hat das ja auch so voll abgewiegelt, ne? So, ja, vielen Dank, aber also ehrlich.
So, als wäre das so zufällig gewesen, dass sie das
ja,
geschafft
ja.
haben. Fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich fand Chandler auch irgendwie ein bisschen komisch. Weiß nicht, wie ihr den
findet. War einfach so ein zerstreuter Wissenschaftler. So
ja,
ein
ich weiß nicht, der ist mir
Historiker.
Irgendwie unsympathisch, ich weiß nicht.
Gut, dann sind wir uns da einig, finde ich gut.
Ja, und dann ist es ein Zeitsprung von einer Woche oder so, in der Justus die ganze Zeit immer wieder versucht,
ja,
das
Rätsel
zu lösen.
Er hat ein bisschen was gelöst. Ich habe mir jetzt nichts im Detail aufgeschrieben, tatsächlich, weil das hatte ich jetzt keinen Nerv zu gestern. Aber er hat halt schon so ein bisschen was gelöst und kann den Jungs schon ein bisschen. Jetzt ist irgendwas mit diesem australischen Raum, der eingerichtet ist, in dem Museum zu tun haben muss.
Mhm.
Und dann gibt es plötzlich den Moment, dass Chandler anruft in der Zentrale.
Oh Wunder.
Und die drei plötzlich doch engagieren möchte. Weil es werden Holzstücke gefunden. In oder generell halt. Ja,
an der Tür des Museums von innen.
Ja.
Kratzspuren genau. und Erdspuren.
Daraufhin kommen sie dann zum Museum.
Moment mal, wir haben die Kloppe um die Chips noch nicht mit eingebaut, das ist wichtig.
Anna,
dein Part.
Time to shine.
Ich finde das so gut, die haben ja diese Chips-Packung und Justus ist so vertieft, dass er gar nichts haben möchte und dann kloppen sich aber hinterher Peter und Bob um diese letzten Chips und das ist einfach eine richtig gute Szene, finde ich. Also wie die beiden sich da irgendwie so anmeckern, wer den letzten Chip haben darf. Und wir sind wieder bei dem Punkt, Peter ist der Lustigste, weil wo Justus nämlich versucht, irgendwie seine ganzen Sachen zu erklären, die er rausgefunden hat, sagte Peter nur, ist das denn die Möglichkeit, so wie du halt mit so einem kleinen dreijährigen Kind reden würdest, so, ach Mensch, das hast du aber toll rausgefunden.
Ja, das war im Buch auch.
Und was dann ganz schön war, zum Abschluss sagt Justus, ach, jetzt können die schon einen Chip vertragen. Und
ja.
dann sagt Bob oder Peter, oh, ist leider jetzt leer. Dann sagt Bob, ja komm, du musst mal auf andere Gedanken bekommen. Was hältst du davon, wir jetzt ein großes Eis essen gehen?
Und wir kommen übrigens hier jetzt auch schon zu meinem ersten Problem mit diesem blöden Rätsel. Die haben alles rausgefunden, wirklich. Die haben rausgefunden, was Gondwana ist und dass das von Pangea kommt und mit der ganzen Erdgeschichte und so weiter. Aber die haben nicht rausgefunden, dass ein Tölpel ein Vogel ist. Ich bitte euch. Ich wusste aus dem Kopf, dass ein Tölpel ein Vogel ist.
Das war auch aus einem lachenden Schatten.
Ich habe das generell hinterfragt, auch allgemein, dass Justus nicht sofort wusste, was Gondwana ist.
Ja, das ist auch
und
komisch.
Und von Pangea, also.
Also geschenkt, aber Tölpel? Komm. Das muss einem noch einfallen.
Das ist aber eigentlich auch ein Fehler mit dem Tölpel. Da kommen wir aber auch noch gleich drauf. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch.
Ja.
Genau, auf jeden Fall fahren sie dann zum Museum, zu Mr.
Chandler.
Genau, zu Mr. Chandler, der das Museum jetzt noch nicht geöffnet hat und dann ja, den das Ganze zeigt. Und dann kommen die drei auf eine wahnsinnig gute Idee, nämlich Mr. Brolin
nächster alter
zu
Fall.
Reaktivieren. Nächster alter Fall, Panik im Park.
Und Geisterzug.
Stimmt.
Kommt nicht auch dort vor.
Kann sein.
Geisterzug?
Oder?
Ich glaube.
Habe ich auch noch gehört gestern.
Geisterzug war. Ich habe
gestern auf der Bahn von auf dem Hinweg Geisterzug gehört und auf dem Rückweg unsichtbarer Passagier, weil ich Bahn gefahren bin. Wollte ich nur mal kurz.
das
ist nämlich die Folge davor, ist 125. Ich habe mir
Feuermodus
nämlich mal.
125.
Nee, Moment, was habe ich denn geguckt?
Geguckt?
Ich habe mir zusammenfassen lassen, nämlich wo Brolin überall drin vorkommt und da wurde mir auch Geisterzug mit ausgespielt, aber ich weiß gerade die Stelle nicht mehr. Aber vielleicht hat sich da auch einfach nur Google vertan.
Das kann
ich würde
sein.
Behaupten, Brolin kommt nur in Panik im Park drin vor und dann.
Die
da
waren mir nämlich auch sofort eingefallen.
Das wird
die er
vielleicht
auch
erwähnt.
Nicht
aber
mehr
was, aber ich überlege, ich habe die vorher gestern gehört, ich überlege gerade, wo der denn da drin vorkommen soll. Weil da geht es ja auch nicht um Gesteinsproben oder um außerirdische Proben oder sonst irgendwas.
Vielleicht hat er sich auch Google einfach vertan. Also mir war auf jeden Fall auch Panik im Park eingefallen. Soweit war ich dann auch noch. Und dann kam mir das aber irgendwie seltsam vor, dass er nur da drin vorkommen sollte.
Keine Ahnung. Ich gucke mal jetzt selber nach, was bei mir Google sagt. Wo kommt er vor? Bei mir steht, Dr. Brolin kommt in den 3 Fragezeichen-Fällen Panik im Park und Schrecken aus dem Moor vor. Panik im Park. Der Dr. Brolin arbeitet in Santa Monica als Spezialist für schwierige Hunde. Justus und Bob suchen seine Praxis auf, um Informationen über Hunde zu erhalten, die im Palisades-Park ihr Unwesen treiben. Und Schrecken aus dem Moor ist dann 126. In dieser Folge tritt er erneut auf und führt für die 3 Fragezeichen eine chemische Analyse durch. Wichtig noch der Hinweis hier anscheinend für mich, er ist nicht zu verwechseln mit Dave Rawling aus Feuriges Auge. Danke für den Hinweis. Weil bei mir wird Dave Rawling angezeigt. Das ist aber definitiv nicht aus Feurigem Auge.
Nee, ist doch der rote
Rawling
Recher.
Rawling ist rote Recher, wollte ich gerade sagen. Das
ich sag nur Perücke.
Nicht KI-Fragen, Anna. Das bringt nichts.
Lieber Dr. Brolin fragen, weil der weiß auf alles.
Rufen lieber selber an den Doktor.
Ich würde es ja jetzt gerne Doktorchen wieder suchen, oder wer sagt, wo ich das auch hergefunden habe. Aber
das ist Alpha.
Irgendwas auch. Aber ich finde es auch gerade nicht wieder.
Kann sein.
Nacht in Angst.
Doktorchen, genau. Das war sogar Nacht in
Alpha.
Angst.
Alpha. Der Oberboss-Gangster.
Stimmt. Genau, sie lassen uns analysieren.
Genau, und Peter macht sich da wieder beliebt. Ich weiß nicht, ob das im Hörspiel auch so war. Indem er ihn am Anfang fragt, wo sie da ankommen. Und
Warte. Sind die zu Brolin hingefahren?
Ja.
Dann, hier kommt für euch Buch versus Hörspiel, weil im Hörspiel
ist nur eine kleine,
gar nicht bei Brolin.
Ist nur eine kleine Szene. Er fragt halt dann Peter am Anfang, ob er halt immer noch mit bescheuerten und psychisch kranken Hunden arbeitet. Und macht sich da ein bisschen beliebt bei der Dr. Brolin. Aber das war's auch schon. Dann sagt er halt, ja, ich kümmere mich drum. Und danach ruft er die halt an.
Also mehr passiert vor Ort nicht?
Nein, der ist vielleicht auf 2 Seiten.
Ja, okay, vielleicht kommt noch eine bessere Szene.
Es kommt garantiert.
Machen wir mal weiter erstmal, denn dann geht's für Bob daran, ein bisschen zu recherchieren, an die guten alten Recherchen. Und er findet heraus, dass die Familie von Mr. Stewart kurz vor seinem Tod sich gestritten haben, daraufhin denen nichts vermacht wurde, obwohl er ja eigentlich relativ vermögend hätte sein sollen. Und es ist so ein bisschen die Frage offen, ob der Anwalt von Mr. Stewart der Nutznießer daraus war, der selber vor einigen Wochen gestorben war. Es führt dazu, dass eben, ja, die sehr alten Proben dann eben, dann kommt der Anruf halt, nachdem sie
genau.
Ein bisschen Bob erzählt, da kommt der Anruf, dass es sehr alte Proben von Gestein und Holz sind aus Südengland.
Da muss man schon nachdenklich werden.
Weil da kommt nämlich die Moorleiche her.
Genau.
Was so ein bisschen dazu führen könnte, dass es
gibt es Zusammenhang vielleicht.
Genau, Zusammenhang geben könnte. Und dann macht es im Hörspiel quasi auch schon.
Ja. Ja, und dann finden die halt auch noch in den Proben ja diese alten Knochen und Nägel, ne?
Ja, genau. Ja.
Wo ich mich übrigens gefragt habe, wenn ich jetzt als Moorleiche in dem Komplex da rumgeister und mein Plan ist, dass das so,
dann
weiß ich
mir
nicht,
den Knochen ab.
Dann denke ich doch nicht drüber nach, dass irgendjemand Proben von der Erde, die ich unterm Schuh habe, nimmt, dass die aus Südengland kommen müssen dann, weil die Moorleiche aus Südengland kommt und dass ich da irgendwelche alten Knochenstücke mit reinmixen muss.
Ja, das stimmt.
Nur weil
das
ich
ist
irgendwo
einbreche. Logiklücke.
Doch.
Also
ja, das
ist
ein
auch
bisschen
wirklich,
zu weit gedacht. Das
also
stimmt.
Das ist zu weit gedacht und die Rätsel sind zu kurz gedacht, finde ich.
Ja.
Die sind zu einfach und die Jungs waren einfach zu doof.
Ja.
Muss
die
man
waren
auch mal,
in der
man
Folge
muss,
wirklich dumm.
Man
muss
doch mal
sagen,
manchmal
sagen.
Ist Justus doch nicht so schlau, wie man denkt.
Genauso wie Peter, der erstmal gar nicht glauben will, dass dieses Rätsel was mit dem Erbe zu tun hat.
Ja.
Das hat bestimmt einen anderen
auch
Grund.
Wieder.
Es kann
stark
nicht sein.
Stark, Peter.
Dann macht es ja eigentlich schon den großen Knall. Peter ruft nachts an und sagt, dass die Moorleiche entführt wurde. Also quasi auch wieder von jetzt auf gleich. Gerade war sie im einen Schwenk noch da, im zweiten Schwenk war sie weg.
Ja.
Was ich übrigens auch ein bisschen seltsam finde, weil das klingt in den Hörspielen so, als würde das so alle 2 Sekunden schwenken.
Ich glaube, es waren 5 Sekunden im Buch.
Aber
also,
auch in 5 Sekunden
das geht
kannst du
doch
keine
nicht.
Moorleiche
nein,
aus
das
einer Vitrine
nicht.
Entführen.
Das war ein Fehler.
Das ist ja, also das muss ja schon eine Minute für Zeit haben.
Eine Frage, kommt bei euch Professor Rosenberg vor?
Natürlich.
Okay, weil das ist, nee, okay, stimmt, dann war es von mir ein Fehler. Ja, dann weiter.
Warum?
Nee, ich dachte, die Szene wäre nicht drin, aber die kommt erst nach dem Anruf. Alles gut, wo die bei ihm zu Hause sind.
Ich frage mich gerade, ob überhaupt eine große Szene ist, die du nicht hast. Die du hast, die wir nicht haben.
Ich glaube nicht. In dem Fall ist das alles dann schon noch wichtig. Deswegen hätte mich das jetzt auch gewundert, wenn er nicht da drin wäre.
Ja, nee. Also er ist ja auf jeden Fall der Finder von der Moorleiche.
Ja, ja, ja.
Diesen Schild behalten.
Genau.
Mit den Zeichen, die da auch auf der Eingangstür zu finden sind.
Die da sicherlich der Verbrecher drauf gemalt hat. Beziehungsweise
reingeschnitzt,
wie auch immer.
Genau.
Und dann geht's quasi hin zu Mr. Rosenberg, weil Mr. Chandler ruft da an, hört er nur das Stöhnen der Moorleiche.
Auch was schon dazu echt führt. Eine gruselige Szene, kann ich mir vorstellen.
Ach ja.
Also im Buch wurde das schon gut.
Im Vergleich zur Beschreibung der Moorleiche.
Die war wirklich gruselig, ehrlich, ich bleib dabei.
Führt es dann dazu, dass sie dann dahin fahren und keiner die Tür öffnet. Peter dann mit seinem Dietrich-Set mal wieder der Retter in der Not ist, die Tür öffnet. Und dann finden sie den Professor niedergeschlagen.
Mundblut überströmt.
Wo Mr. Chandler schon Todesangst hat, wortwörtlich, um den Professor Rosenberg. Aber Justus sofort hingeht und merkt, nein, er ist nur ohnmächtig.
Und dann wird es richtig schlimm im Buch.
Weil?
Richtig gruselig.
Also bei uns zitiert er dann nur einfach irgendein weirdes Zeug und ist so ganz weggetreten und er kennt auch die ganzen Menschen um ihn herum nicht und ich glaube, das war es auch eigentlich. Da ist die Szene mit dann fast schon vorbei, ne?
Ja, sie dachten halt, dass, oder er dachte wahrscheinlich noch, dass die Moorleiche ihn immer noch attackiert und dann sagt Bob, ich suche jetzt ein Telefon, um den Notarzt zu rufen.
Ja.
Und fängt dann an zu schreien, weil die Moorleiche halt dann ihm entgegenläuft und dann abhauen will. Dann ist die Szene aber auch eigentlich schon rum.
Okay. Also
halt, dass halt das Schild weg.
Nee, das war im Buch aber doch noch ein bisschen anders.
Dann machen wir hier.
Genau, hier bietet sich das gut an. Ich sag nur, es hat was mit Kartoffelkisten und einem Haschimitenfürst zu tun.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Also es ist halt im Buch dann so, nachdem die den Blut überströmt, den guten Rosenberg in der Ecke gefunden haben, ruft halt Bob dann wie im Hörspiel auch Hilfe. Die drei Jungs suchen dann das ganze Haus ab, weil sie halt den Verdacht hegen, dass die Moorleiche oder wer auch immer noch im Haus ist. Das heißt, sie gehen zuerst im Erdgeschoss rum, da ist aber keiner. Die Kellertür ist abgeschlossen, da kann also auch keiner sein. Also gehen die drei dann die Treppe hoch und suchen oben. Aber oben ist halt auch nichts. Dann geht Bob halt wieder ins Erdgeschoss und dann wird halt die Kellertür von innen aufgeschlossen und eine schwarze Hand greift sich Bob und zieht ihn in den Keller. Und dann geht die Tür halt wieder zu und ist abgeschlossen.
Moment mal, was?
Ja, das ist schon echt eine Horrorszene gewesen. Die war auch echt gut.
Vielleicht geht die Tür ja auch so auf und dann wird Anna so gepackt und wird rausgezogen.
Die wurde aufgestoßen, kam eine Hand, hat Bob gepackt, rausgerissen und die Tür war zu, bevor Justus und Peter reagieren konnten.
Also in dem Buch sind wir uns treu geblieben. Bob musste mal wieder einen auf den Deckel kriegen.
Genau.
Ja, wäre auch langweilig, wenn nicht.
Dann ist halt auch das Kapitel vorbei und im nächsten Kapitel wacht halt Bob dann in einer Holzkiste auf und denkt zunächst, er wäre halt irgendwie lebendig begraben worden. Weil das ist halt auch alles erdig und der spürt auch irgendwelche Klumpen im Rücken. Also liegt auf irgendwelchen Steinen oder so. Dann kommen zum Glück aber Justus und Peter, weil Peter ja sein Dietrichs-Set hat, haben die Kellertür wieder aufgebrochen oder aufgeschlossen und finden Bob dann in einer Kartoffelkiste. Weil Rosenberg im Keller irgendwie seine Kartoffeln da transportiert oder gelagert hat. Und die ganzen Klumpen waren halt Kartoffeln, auf denen Bob lag.
Ich muss mal kurz, es ist ein Insider für uns drei. Ich erinnere mich nur an, wo das sagt, so der lagert Dinge. Erinnere ich mich gerade an narrative Darstellungsform gestern, an diesen einen Typen aus dieser Kultur, der 9 Jahre alte, was war das, Rote Beete? Oder?
Rote Beete ist hinterm Schrank.
Oder Rotkohl war es,
Rotkohl
aus dem Schrank. 9 Jahre alten, 9 Jahre altes Rotkohlglas hinterm Schrank gefunden hat und noch gegessen hat. Ja, sorry, das musste ich kurz loswerden.
Es hat auch noch geschmeckt.
Jahre oder Monate? Ich finde auch beides weird.
Jahre.
Es waren Jahre.
Es waren Jahre. Deswegen war es ja auch so interessant.
Es klingt nicht gesund.
Nee. War es auch nicht. Genau wie hier Bobs Schocktherapie mit den Kartoffeln, die war genauso nicht gesundheitsfördernd. Aber dann kommt zum Glück auch schon die Polizei, weil die wurde ja auch gerufen natürlich.
Ja.
So wie es die drei Fragezeichen natürlich immer vorbildlich machen, direkt die Polizei rufen.
Immer. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt so lächerlich darstellst. Die drei sind gute und ehrliche Bürger, die nirgendwo einbrechen
würden. Nee, natürlich nicht.
Die niemals sich nicht ans Gesetz halten würden und immer sofort die Polizei rufen.
Auch sofort. Das ist also, ja. Also am Ende Inspektor ist immer Kotta, die Polizei da.
Panna Cotta kann ja ein Lied davon singen.
Inspektor Cotta ist immer im Bilde.
Ja,
klar. Der Panna kann
wenigstens
das.
Hinterher dann. Das.
Nein, ja. Immer schon direkt.
Dann ist aber leider jetzt im Buch die Moorleiche schon weg, als die beiden Polizisten ankommen. Die finden nur noch ein offenes Fenster, wo dann die Leiche irgendwie rausgekraxelt sein muss. Und ja, Justus sorgt auf jeden Fall für eine peinliche Situation bei den Polizisten, weil die beide natürlich wissen wollen, warum die drei Detektive jetzt da sind. Und als Justus ihnen halt sagt, dass sie ermittelnde Detektive sind, dann wollen die beiden natürlich wissen, was sie ermitteln. Und da sagt Justus, das kann er nicht sagen, wegen Verschwiegenheitspflicht. Also richtig professionell abgebrüht und die Polizisten sind auch richtig peinlich berührt dann.
Ah, ungünstig.
Ja, und damit endet die Szene.
Wenn man von so einem Jungen dann halt einfach, ja.
Belehrt wird. Ja, und dann wird halt Rosenberg ins Krankenhaus gebracht und die Ermittlungen gehen weiter.
Die Ermittlungen gehen aber dann eigentlich so weiter, dass Justus einen Geistesblitz hat.
Justus löst das Rätsel mal eben so.
Und mal eben so, weil es ja auch so schwer ist, das Rätsel,
ja, dann auch gelöst keiner lösen konnte.
Dann sind sie, glaube ich, am nächsten Tag wieder im Museum.
Genau.
Und, ja.
Justus löst das Rätsel.
Das Rätsel, belehrt dann alle da irgendwie, inklusive Mr. Chandler, und erzählt allen, wie krass das Rätsel war, und dann kann er das perfekt auflösen. Und kommt zum Schluss, die Moorleiche muss. Es muss der Ort sein, wo irgendwas versteckt ist. Ja, und dann kommt Mr. Chandler, er hat es falsch eingerichtet. Weil die Moorleiche gehört eigentlich gar nicht in den Stuart-Raum.
Nee, ist ja auch Südengland. Das hätte man von Anfang an schon sagen können. Es war eine Australien-Ausstellung und eine Leiche aus England.
Und was passiert? Bob mault Peter an. Weißt du, welche Szene ich meine?
Nee.
Weil dann geht Peter zum Beutelteufel.
Doch.
Drückt den Knopf, dann macht dieser dieses komische Geräusch und sagt der, Peter, das nervt. So richtig.
Ja, das war im Buch nicht.
Ja, guck mal, da sind
ja, wir. Das ist in halt dem Hörspiel so ein konnte man jetzt halt Impro-Ding. Auch gut diese Töne einblenden.
Das Gebrüll, ne? Von dem tasmanischen, ja. Teufel da, ja.
Nee,
mir ist übrigens gerade auch wieder aufgefallen, warum ich gesagt habe, boah, ich weiß ja gar nicht, wohin dieser Verbrecher verschwunden ist. Ja, weil es nämlich am Ende aufgelöst wird und ich finde es leider so unfassbar blöde, dass ich es mir nicht mehr gemerkt habe.
Stimmt.
Genau, da siehst du.
Oh ja,
es ist leider
jetzt,
so unfassbar.
Wo du sagst. Ja. Auf jeden Fall hätte an der Stelle, wo nämlich die Moorleiche steht, hätte nämlich der Beutelteufel hängen müssen.
Genau.
Deswegen kommt es zu dem Fall, dass Justus dann nicht denkt, oh, an der Vitrine der Moorleiche muss man sein, sondern er greift den Beutelteufel in den Schnabel und findet einen Bankschließfachschlüssel.
Schnabel?
Schnauze, das ist so ein Beuteltier tatsächlich.
Ja,
so alles.
Also im Buch war es der Beutel.
Die sind so süß,
tatsächlich.
Die sind so süß.
Aber ich dachte. Oh,
vielleicht war es auch der Beutel.
Auf jeden Fall in das Tier.
In das ausgestopfte Tier.
Ich dachte, er greift so in den Bauch. Aber kann auch so,
in den Beutel.
Ist ja alles kompliziert. Auf jeden Fall.
Nicht beschrieben, aber ich finde die übrigens so süß, leider. Googelt die mal.
Ja, so Beutelwolf oder auch tasmanischer Wolf. Die sind sehr laut, aber auch sehr süß. Aber ich glaube, die können einem die Hand aber auch abbeißen.
Beutelsbacher Konsens, ja.
Ja, so ähnlich.
Oh, die sind ja ehrlich süß.
Ja, die sind halt quasi, also für alle, die nicht Biologie so gut kennen, der Beutelteufel oder auch tasmanischer Teufel ist halt so ein kleines känguruartiges Tier. Es ist halt mit Kängurus verwandt, ist
so
wie so ein Koala.
Kleiner.
Ja, natürlich ist es halt wie so ein Marder, aber es hat halt auch einen Beutel wie ein Känguru und ist halt auch mit denen verwandt.
Ist so dunkel, ist so eher schwarz,
genau.
Aber komplett rote Ohren immer.
Rote
immer
Ohren
so
und so einen
aus.
Weißen Strich an der Brust.
Genau, und die, die sind total cool und die können auch voll viel. Und außer diese eine Seuche, die immer haben, durchhalten. Weil das ist gerade voll das Problem, deswegen sterben die alle und das ist voll schade. Aber die sind auf jeden Fall voll cool. Die gibt es auch nur auf dieser einen Insel irgendwie.
Tasmanien, ja. Also wenn ihr die mal sehen wollt, in Nordrhein-Westfalen gibt es die meines Wissens in Duisburger zu.
Ich hatte das jetzt, die gibt es in Fellbad, leben die freie Wildbahn, warum auch immer, weil die irgendwie ausgesetzt hat. Dachte, du wolltest jetzt, kannst jetzt sogar damit noch Werbung für deine...
Nein. Fellbad hat viel zu bieten. Kommt nach Fellbad, wunderschön.
Fellbad, ewiges Werbung machen.
Auch wunderschön, aber da gibt es leider keine freilebenden Beuteltiere.
Jetzt pass auf.
Wenn wir gleich Abschluss gemacht haben, kann ich aber noch Werbung für Hamm machen. Da habe ich auch ganz putzige Tierchen gesehen. Da kann ich euch gleich nochmal erzählen, was die so gemacht haben. Aber erst machen wir den Abschluss.
Also Fazit kommt erstmal nach Rhein-Ruhr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wunderschönes Bundesland, NRW. Und
Alter,
so.
Diese ganze
jetzt weiter.
Das ist auch schon kein, man kann es auch nicht mehr als Schleichwerbung bezeichnen. Das ist so hartes.
Ja, du hast damit jetzt angefangen, mich auf die Idee zu bringen.
Ich dachte, ich kenne dich doch.
Naja, wir haben auf jeden Fall den Schließschlüssel da, den vom Schließfach.
Ja,
den Schlüssel.
Der Schließfachschlüssel.
Es führt dann dazu, dass Justus den riesen genialen Plan hat, wie sie den Nacht den Einbrecher aber führen können. Und verstecken sich dann nämlich nachts im Museum und überwältigen den Verbrecher, der für alle unbekannt ist erstmal. Mhm. Weil es nämlich der Anwaltssohn ist, der Sohn von Mr. Monroe.
Albert Monroe. Der Sohn.
kann sogar sein, dass er Albert heißt.
Ja.
Falls ich
habe mir auch schon Nachnamen gemerkt.
Und führt dazu, dass sie denken oder sich fragen, wie er denn reingekommen ist. Auch da, die haben das Rätsel auch gelöst, genauso wie Justus, aber wussten eben nicht, dass der Raum falsch zusammengestellt ist. Dachten deshalb, sie müssen bei der Moorleiche suchen. Warum sie dann die Moorleiche klauen.
Und da die Kratzspuren machen, das ist alles ein bisschen.
Und so eine Show machen müssen, fragt mich nicht. Ich kann es euch auch nicht erklären.
Habe ich das richtig verstanden? Die haben die Moorleiche irgendwann in dem Krokodil versteckt?
Ja, als sie verschwunden ist.
Ja, die war versteckt im Krokodil.
Ja,
genau.
Weiß ich ja nicht. Können wir darüber reden? Gleich vielleicht, wenn wir unsere Logiklücken etc. besprechen wollen.
Da gibt es wirklich einige.
Schlimmer finde ich aber, wie sich also der Anwaltssohn getarnt hat.
Sollen wir es jetzt machen? Die Logiklücken?
Oder wir machen es ja eh fast zu Ende, ne?
Dann machen wir jetzt die Logiklücken. Sind, da ist Anna doch immer für Beauftragte eigentlich.
Masakept. Die Fehleranalyse.
Na denn, schieß los.
Ja gut, also zusammenfassend, das Rätsel war zu einfach und die Auflösung zu kompliziert. Weil wir haben jetzt den Anwaltssohn, der sich irgendwo zwischen Wachspuppen stellt.
Genau.
Ja. Und dann deswegen nicht auffällt, weil man nämlich auch ganz dringend in so einem Museum eine Wachspuppe von einem Anwaltssohn braucht. Das ist natürlich auch super unauffällig. Deswegen ist das auch auf den Überwachungskameras, wo er dann diese 5 Sekunden bei dir und bei uns nur 2 Sekunden Schwenkzeit überbrückt hat, indem er zwischen den Wachsfiguren stand. Das ist doch super unauffällig auf jeden Fall.
Das war eigentlich schon schlau.
Aber es ist doch auch schon, komm, also erstmal kannst du dich doch nicht, also selbst in den paar Sekunden so unauffällig verhalten. Dann
ja,
sind Wachspuppen,
es ist eine Logiklücke.
Wachspuppen sind doch auch häufig so ein bisschen ausdruckslos oder kleiner auch als in echt. Und wenn dann der Museumsbesitzer, dem diese Ausstellung, naja, vielleicht nicht gehört, aber er kennt die auf jeden Fall. Er guckt da
Peter
drauf.
Peter kennt die besser.
Und also sowohl ja, Peter der Peter. Vielleicht die dann auch vorher schon gekannt hat und es extra studiert hat, als auch dem Museumschef fällt nicht auf, dass da eine neue seltsame Wachspuppe steht. Wie viele Wachspuppen stehen denn da in einer Ecke, dass das
7
nicht auffällt?
7 Stück und der ist die 8.
Aber Justus fällt es natürlich auf.
Ja klar, auf den Kameraaufzeichnungen.
Aber auch
nur so ein
erst später.
Genau. Und das finde ich ist eine große Logiklücke, weil Leute, das funktioniert nicht.
Bevor wir das jetzt, bevor wir dich jetzt wieder, ne, bevor wir hier weiter da durchgehen, ein Spieler beauftragt, ist dir was aufgefallen? Oder diesmal nichts Besonderes?
Ein Spieler fand ich den, habe ich mir hier tatsächlich auch aufgeschrieben, nach der Szene, wo die da, Moment. Genau, wo der Museumschef nicht so überzeugt von denen ist und dann so sehr energisch abwimmelt, nee, ich brauche eure Hilfe nicht und ihr könnt ja jetzt mal nach Hause gehen, wir lassen das auf sich beruhen. Der Einspieler danach, das ist ein alter Einspieler, der kommt auch immer mal wieder und der gefällt mir richtig gut.
Sehr gut, machen wir weiter. Denn der zweite Verbrecher ist ein Mitarbeiter.
Den man auch schon kennt.
Austin.
Der Assistent von Dr. Schändler.
So nämlich. Und die haben eben zusammen, deswegen ist er dann auch eben Mr. Monroe reingekommen, weil er ihn natürlich reinlassen kann. Und bei Austin am Schlüsselbund hat man dann nämlich den Schlüssel zur Moorleichenvitrine gefunden.
Tja, dumm gelaufen.
Ärgerlich. Und Justus löst dann noch auf, was er im Schließfach gefunden hat. Nämlich Perlen im Wert von einer 500.000 Dollar.
Das lohnt sich.
Jetzt fliegt noch ein Flugzeug hierher. Es ist immer Geräusche. Und was ich sagen muss. Ich habe mir leider nur das Zitat aufgeschrieben, weil es nicht mehr, wer es gesagt hat. Irgendwer hat es dann da gesagt, ihr Banausen. Halt, weiß
das,
war
auch,
das,
war.
Das war Chandler wegen der Moorleiche im Leistenkrokodil.
Genau,
die
das
da versteckt.
Gut. Weil seine Exponate entwürdigt wurden.
Das war ich fand das am sehr Ende lustig, schon. Weil ihr Banausen, ja, das ist ja ziemlich das Ende.
Ja, da rennt ja weg und dann ist es eigentlich vorbei.
Weil ich finde, ihr Banausen, weiß ja nicht, ist jetzt keine schlimme Beleidigung für die, glaube ich.
Aber der ist auch ein Geist, also so ein vergeistigter Forscher. Ich glaube, der hat keine schlimmeren Schimpfwörter.
Abschließend.
Wir starten die Folge, wie wir sie begonnen haben. Alle haben Hunger und niemand kriegt Essen. Aber dieses Mal ist Peter vor allen Dingen der den kurzen zieht.
Oh ja, das ist fies von Justus.
Denn Peter möchte gerne Pizza essen gehen, aber Justus erinnert ihn freundlich, aber dann doch sehr direkt daran, dass er noch Nachtdienst zu absolvieren hat und Bob und er jetzt alleine Pizza essen gehen.
Eine Riesenpizza auch. Betont.
Oh ja.
Betonung darauf, dass sie es richtig, richtig, richtig schmecken lassen.
Und ich finde es super unfair von Chandler, dass Herr Peter nicht einfach mitgehen lässt und das entweder selber macht oder wen anders findet. Die sind doch da zu fünft oder so und ja, die haben gerade eben den, keine Ahnung, wie viel Kosten Polizei gespart.
Wer, wenn nicht jetzt, kann besser zitiert werden als Blackie? Da guckst du in die Röhre. Anna, die Analyse.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja, dieses Mal haben wir einfach ganz einfaches Motiv. Also die haben sich vorher gekannt. Der Anwalt ist irgendwie auch gleichzeitig der beste Freund von, jetzt auch nochmal schnell, wie
heißt
der? Genau. Nee, Austin heißt der doch nicht. Der Raum, wie heißt auch der Raum?
Mr. Stewart.
Stewart,
genau. Ja, der Vater von Orbert.
Genau, und der Anwalt hier von Monroe und Stewart sind beste Freunde. Deswegen weiß der relativ viel und hat wahrscheinlich auch das Testament aufgelegt und verlesen. Und das ist jetzt irgendwie weitergegangen und das Motiv hier ist halt einfach ganz klar irgendwie Habgier, ne? Also der hat über seinen Vater mitbekommen, boah, da hat einer ordentlich Kohle versteckt und sein Vater hat das Rätsel da irgendwie, also kennt zumindest, dass das existiert und hat es deswegen vielleicht auch in Verbindung gebracht mit dem Erbe und er scheint auf jeden Fall nicht ganz blöd zu sein, also zumindest wenn man das in dieser Folge vergleicht mit Justus' Leistung. Weil beide ja zumindest halbwegs auf eine Rätsellösung kommen davon. Nur, dass er jetzt halt die Insider nicht hat, dass da der Raum umgestellt wurde. Ich würde sagen, es ist so ein Basic-Tatmotiv, Basic-Verbrechen, ist ein halbwegs gut ausgereifter Plan. Ich verstehe zwar nicht, warum er sich extra Knochensplitter in die Erde gemischt hat, um da vorne da durch die Tür zu laufen, aber gut.
Timo. Ich glaube, du bist wieder dran mit der Folge in einem Satz.
Oh Gott, nee, erstmal muss ich noch auf die Fehler eingehen, die es da in dieser Folge gibt.
Die haben wir doch eben schon besprochen, Logiklücken und Fehler.
Ja, es waren die Logiklücken, jetzt aber wirklich Sachen, die falsch sind.
Machen wir Masakept diese Folge zweimal, es tut mir leid, Leute.
Ja, ist doch egal.
Masakept, die Fehleranalyse.
Einmal waren es halt Logiklücken, jetzt sind es halt wirklich falsche Sachen.
Hau raus.
Was ist ein lachender Tölpel? Den gibt's im Buch nicht, den gibt's nur im Hörspiel. Was ist das? Was soll das sein? Der Vogel.
Vielleicht macht der Vogel lachende Geräusche.
Ja, aber es gibt keinen lachenden Tölpel. Das ist der lachende Hans oder halt der Kookaburra. Wurde im Stimmt. Buch auch richtig gesagt. Aber das war schon im lachenden Schatten, dass immer im Hörspiel dieser falsche Name benutzt wird. Aber ein Tölpel ist ja ein Wasservogel. Mhm. Und der Kookaburra ist ein Eisvogel. Also Singvogel und Wasservogel. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen.
Ja, der Kookaburra, der ist auch irgendwie, der ist auch viel kleiner. Also das
ja, ein Tölpel ist ja wie eine Gans schon fast.
Ein Tölpel sieht so ein bisschen aus wie so ein Kormoran. Ich weiß ja, genau. Nicht, ob ihr euch was unter einem Kormoran vorstellen könnt.
Doch,
aber,
doch.
Ne? Und der lachende Hans, der ist halt, der hat einen ähnlich seltsamen Schnabel, aber der ist halt auch irgendwie so ein Drittel so groß, ne?
Ja. Das heißt, das ist halt einfach ein Tier, was es nicht gibt in echt. Der lachende Tölpel. Und vor allem
ich
habe
das tatsächlich gar nicht so in Frage gestellt. Also mir ist das schon irgendwie so durch den Kopf gegangen, aber ich dachte, vielleicht macht der Tölpel einfach lachende Geräusche oder so. Vielleicht ist das gar nicht sein
das
Name.
Das auch nicht hinterfragt. Gibt es noch weitere Fehler?
Nee, aber ich habe jetzt mal eine Grundsatzfrage noch
jetzt bin ich mal
an
gespannt.
Euch.
Ja, hau raus.
Also jetzt muss ich kurz ausführen, das ist mir gerade aufgefallen, im Buch ist es halt auch so mit dem Täter am Ende, dass die sich draußen verstecken, weil die aus irgendwelchen Gründen den leeren Sarg von der Mordleiche auf den Sperrmüll werfen. Und da frage ich mich, gibt es da irgendein logisches Motiv für, zu sagen, komm, die Vitrine ist leer, wir schmeißen jetzt auf den Müll, damit er dann draußen da rumfummeln kann, damit wir den erwischen, den Gangster.
Warum?
Ja, ich weiß nicht, ich dachte, ihr könnt mir das vielleicht
ja, Anna ist so nicht anwesend gerade.
Logisch erklären, weil ich habe es halt nicht verstanden im Buch.
Habt ihr noch einen Tölpel gegoogelt? Überraschung, ist nichts bei rausgekommen.
Ja.
Nein, finde ich auch unlogisch.
Ja, weil das war halt so, die haben sich dann da irgendwo hinterm Museum im Hinterhof versteckt, um halt dann zu sehen, wer im Sperrmüll rumwühlt, um da die Reste von der Vitrine zu nehmen.
Warum?
Ich habe keine Ahnung, das war halt total unlogisch. Ich dachte halt, ihr hättet da irgendwie eine logische Erklärung für. Aber
nee, wir haben einfach noch einen Fehler.
Das gab es halt
mehr.
Im Buch nicht, deswegen.
Noch eine Logik, noch einen Fehler
Hörspiel
mehr.
Nicht. Ja, okay, das war es dann eigentlich auch schon. Das war halt auch ein bisschen dumm.
Wir können, finde ich, festhalten, mal so generell, gibt sehr viele Rückblicke auf alte Folgen in diesem Hörspiel.
Oh, ja.
Was ich gut finde, was ich cool finde. Ich finde, das kann man ruhig öfters machen, weil oft sind die Fälle ja wirklich so wie unabhängig voneinander, ja, das macht natürlich Sinn, aber die haben ja die Fälle vorher gelöst und es wäre ja irgendwie ein bisschen lost, wenn die sich nicht mehr daran erinnern können, was sie schon gemacht haben. Und es wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn sie im gleichen Museum wieder einen Fall lösen, aber sich plötzlich nicht mehr daran erinnern, dass sie in dem Museum schon mal einen Fall gelöst haben oder nicht auf also so Leute wie Mr. Brolin zurückgreifen würden und dann halt eben logischerweise so jemand nochmal drin vorkommt. Von daher finde ich das cool und finde, das darf öfters passieren, dass nochmal so nicht zwingend nur alte Charaktere, sondern einfach mal so alte Geschichten wieder hochkommen. Ja, auch öfters ist vielleicht mal einfach Klienten sagen, ach, ich kenne dich noch daher, kenn, wir kennen euch von denen, dem und dem, oder so einfach so ein paar Easter Eggs, die vielleicht gar nicht so große Easter Eggs sein müssen, sondern durch auch ein bisschen offensichtlicher kommen können.
Ja.
Ja. So, stimmen
unser
wir zu.
Fazit, ja.
So, jetzt aber in einem Satz.
Visitenkarte, die Folge in einem Satz.
Ja, ich überlege ja schon die ganze Zeit, wie man das jetzt hier...
Er versucht es immer weiter zu schieben. Es geht,
ja.
Jetzt geht's nicht mehr, Timo, jetzt musst du
ja,
raushauen.
Ja, ich merke schon, ihr habt mich jetzt, aber ja, vom lachenden Hans bis in die tiefsten Sümpfe. Nee, kann er nicht. Das ist eine sehr schwere Folge für so einen Satz. Also halt von Südengland bis Australien, vom lachenden Hans bis zum stinkenden Deo von Osten.
Vom lachenden Hans bis zum Beutelteufel von Südengland bis nach Australien einfach gut.
Kann man so nehmen.
Kann man stehen lassen.
Deshalb, weil Anna das jetzt schon so...
Tierisch gut.
Tierisch gut. Nee, einfach lecker.
Tierisch lecker.
Tierisch lecker. Tierisch lecker finde ich jetzt auch Annas Bewertung der Folge.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Ja, also, ich muss
also
sagen...
Sie holt aus.
Dieses Rätsel... Das lässt mir keine Ruhe, weil es kann nicht sein, dieser blöde Tölpel, dass sie das nicht rausgefunden haben, dass die alles nachgeschlagen bekommen haben und auch alles nachgegoogelt von mir aus bekommen haben. Keine Ahnung, wie gut deren Rechner da schon ist. Aber dass sie das mit Pangea rausgefunden und mit dem blöden Tölpel nicht, das nervt mich schon, das nervt mich schon sehr. Und das zieht die Folge für mich ein bisschen runter, einfach weil ich mir nicht vorstellen möchte, dass die so doof sind und dass die Lösung irgendwie so, ne? Ansonsten fand ich die relativ spannend, sehr stimmig und irgendwie konnte man die auch gut hören. Für mich ist es, ja, wieder eine nette Radtour, würde ich sagen. Ja, nette Radtour vielleicht zum Strand.
Ich würde das ähnlich sehen. Finde auch, dass halt das, dadurch, dass das Rätsel halt, ja, du hast es schon gesagt, es kommen einige Fehler, einige Logiklücken vor, ist nicht so ganz optimal, aber die Folge läuft einfach. Du hast so, da ist so ein schöner Flow drin. Deswegen gehe ich sogar mit einem Strandtag, aber mit einem schlechten Strandtag, also einer 2-.
Ja, doch. Also Richtung 2- würde ich mich, glaube ich, nämlich auch bewegen.
Finde ich.
3+, 2-.
Sie müssen auf jeden Fall Fahrrad zum Strand, zum Strandtag fahren. Sie definitiv noch mit dem Fahrrad hin. Aber sie verbringen jetzt auch einen ordentlichen Strandtag. Vielleicht ist gerade Ebbe und sie können nicht sofort surfen gehen, aber sie haben einen Tag am Strand. Also von daher 2- finde ich fair. Finde ich fair.
Ja, da gehe ich eigentlich auch mit. Ich fand, die Folge von der Handlung her war jetzt nicht unbedingt im Zweierbereich, aber allein durch die Atmosphäre, dieses geisterhafte Stöhnen, die ganzen verschiedenen nächtlichen Szenen im Museum und natürlich auch die ganzen Anspielungen auf Australien, das war schon echt gut, weil ich mag auch Australien, das ist ein interessantes Land, das leider viel zu selten bei den drei Fragezeichen vorkommt. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall ein stabiler Strandtag mit Sonnenschein. Also ich würde sogar sagen, eine glatte 2.
Ui.
Ich muss auch nochmal sagen, bei dir die Buchszene mit Bob, der da eingesperrt wird,
die
ist schon
auch
gut, ne?
Die war wirklich gut. Also beim ersten Mal lesen habe ich da auch erstmal gedacht, ui, was ist jetzt los?
Mhm. Doch, kann ich mir vorstellen.
Da dachte ich schon, jetzt ist es um Bob geschehen.
Ja.
Also insgesamt stabile Folge.
Seid ihr soweit?
Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Der Zufallsgenerator.
Soll ich den Zufallsgenerator starten?
Schmeiß den Zufallsgenerator an.
Oh ja, Trommelwirbel bitte.
Trommelwirbel, ja, dann mach doch auch. Danke.
Nicht, oder?
Danke, sehr gut.
Wir machen hier manuelle Soundeffekte, weil wir das Board nicht nutzen wollen, weil das dann overboard geht.
Wir sind gelandet und ich muss euch sagen, es ist ganz lustig, weil ich habe gerade beim Strandtag irgendwie an den Eisenmann denken müssen. Es ist nicht der Eisenmann,
okay.
Keine Sorge. Aber ich muss an den Eisenmann denken.
Oh, was kommt jetzt?
Weil Strandtag... Da schwimmt Justus dann jetzt zu der Insel, so geht der Eisenmann los. Es ist Folge 172, der Eisenmann. Und wir besprechen Folge 173. Timo.
Ist das, ich will jetzt keinen Namen sagen, ich will mich nicht lächerlich machen. Ich will jetzt erstmal kurz eine Frage stellen. Ist das mit irgendeinem Haus, wo die auch nachts im Garten rumlaufen?
Vielleicht.
Ist das mit einem walisischen Schimpfwort? Mochem?
Wir machen vielleicht ein Wer bin ich aus dem Folgenraten ab jetzt.
Oh Gott. Nee, dann würde ich nämlich sagen, das geht da um einen gewissen Harpunier mit einer Haifischvisage.
Vielleicht.
Und die Folge Anna, wie heißt sie?
Was ist das, Riff der Haie?
Nee. Nein.
Anna.
Das ist
Anna
doch jetzt am Anfang, Leute.
Nein. Haie, keine
Ahnung. Es geht um einen Harpunier.
Sie machen eine Ballonfahrt.
Richtig. Und da sieht Peter etwas.
Die war letzte Woche noch hier, weil da gibt es doch jede Woche diesen geheimen Fall.
Meinst du, ich gucke auf Insta?
Anna.
Ich bin ein schlechter Follower.
Es geht um die Familie Pemburg.
Ja, das bringt dir doch alles nichts.
Eine alte Frau, die von jemandem gejagt wird. Und dieser jemand ist in der Gestalt eines Harpuniers mit einem Haigesicht.
Es sieht auf dem Cover nicht aus wie ein Hai.
Nee, ist es auch nicht. Es ist eher eine Vogelscheuche mit einem Matschgesicht.
Sollen wir auflösen,
Anna?
Lass
mich vom Haken, das ist ja
furchtbar.
Okay. Der Dämon der Rache. Rache.
Ah, jetzt kann ich auch mit dem Cover Dämon was anfangen, was du beschrieben hast. Okay.
Wir sind ja tief drin in den 100er Folgen.
Ja, 170er.
Finde ich gut.
Ja, ist stabil.
So, und jetzt habe ich ja noch was zu erzählen, habe ich vorher angekündigt, meinen Tier-Encounter in Hamm.
Ja, Hamm ist eine schöne Stadt, wie Anna feststellen konnte.
Das stimmt wirklich, Hamm ist okay.
Anna zieht irgendwann nach Hamm.
Nein, aber wir waren im Maximilianpark und da laufen einfach Fasane frei rum. Also ich meine, die sind ja, ich habe die jetzt schon mal zwischendurch auch so am Wegrand gesehen, wenn ich irgendwo lang gefahren bin oder mit dem Zug auch irgendwo lang gefahren bin, dann sieht man die halt schon so auf Feldern mal oder so. Aber da waren die halt wirklich so auf so 3-4 Meter nah und da war einer, da gibt es in dem Park so Spiegel, die so ein bisschen deine Proportionen verzerren, wo du dann irgendwie dich vorstellen kannst und dann hast du ganz lustig lange Beine oder so. Irgendwie cool für Kinder auch gemacht. Und der Fasan hat sich da vorgestellt und beschlossen, er müsste jetzt sein Spiegelbild erstmal anschreien und hat dann die ganze Zeit mit seinem Schnabel gegen diese zwei Spiegel gepickt. Er hat auch beide sich einmal angeguckt, auf beide verschiedenen Proportionsverzerrerspiegel einmal geguckt. Und ist dann die ganze Zeit hin und her gelaufen. Ich konnte es daher nicht mehr aufnehmen, weil dafür war ich zu langsam und er dann zu peinlich berührt oder so, weil er gesehen hat, dass wir noch zugucken. Es war auf jeden Fall lustig. Kann man mal machen. Geht in Maximilianpark, ist cool da.
Und weil wir schon so viel über das Thema Essen gesprochen haben, beenden wir die Folge damit, dass hier auf diesem Tisch in der Mitte von uns ein Teller steht mit genau noch 3 Muffins drauf. Das heißt, für jeden einer.
Boah, Wahnsinn.
Und jetzt
besser gelöst konnten
wir
es gar nicht. Nein, ich krieg jetzt. Wir verschonen euch vor ASMR.
Das finde ich gut. Ich finde es nämlich ganz schlimm.
Da bist du nicht die Einzige. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr wieder eine Stunde mit uns durchgehalten habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Adios.
Oder auf Australisch, huo.
Was er sagt. Tschüss.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.